Ehre. Wir danken dir für diesen neuen Tag, dafür, dass wir in dein Haus kommen dürfen und wissen, du bist gegenwärtig. Wir beten dich an, den Herrn. Wir beten dich an, den Ewigen. Halleluja, du bist groß und du hast große Dinge getan, auch in dieser Gemeinde und in unserem Leben. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Und wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und dass deine Worte Worte des Lebens sind. Und so strecken wir uns jetzt gemeinsam aus, von dir Worte des Lebens zu empfangen. Amen. Ja, vielen Dank, Klaus, wieder für deinen Anruf. Und so bin ich nun heute hier, euch mit dieser Predigt zu dienen. Wir sind sporadisch ja auch sonst mal hier. Und Caroline hat schon gesagt, da sind so alte Verbindungen. Wir freuen uns dann auch über das ein oder andere bekannte Gesicht, das wir wiedersehen. Und wir freuen uns über jeden hier, den wir nicht kennen. Und wer so ein bisschen unseren Werdegang kennt von Gabi und mir, der weiß, der hat zu tun, unter anderem mit dem CVJM. In Eberstadt waren wir viele Jahre Mitarbeiter und hatten dort auch dann durch die Arbeit dort Kontakte in den EC. Wir gehörten zur evangelischen Gemeinde dort. Und als wir nach Niederramstadt zogen, wechselten wir in die EFG dort vor Ort. Und wir bekamen unter anderem später durch die Schreibers, die dann nach Bad Gandersheim gingen, Kontakt in die Bibelschule dort, wo wir gerne die Sommerbibelschule besuchten. Wir waren über viele Jahre dann Mitarbeiter im World Harvest International Christian Center, der internationalen Gemeinde, die ja auch viele Jahre dort in der Kulturhalle war, bis jetzt durch die Veränderungen bei den amerikanischen Truppen, die Leute, die da mal waren, alle weggegangen sind. Jetzt ist nachmittags in Mühltal eine rumänische Gemeinde. Also Gott tut viele große Dinge. Jetzt gäbe es sicher noch viel mehr zu erzählen, dass ihr etwas mehr wisst über Gabi und mich. Aber ich möchte doch mich gleich dem Thema zuwenden. Und Caroline hat schon gesagt, das Thema ist die Gerechtigkeit Gottes. Und von dem vielen, was wir über Gottes Gerechtigkeit aus der Bibel entnehmen können, möchte ich heute drei Punkte hervorheben. Der erste wird sein, es geht bei der Gerechtigkeit Gottes mehr um einen Beziehungsbegriff als um einen Sachbegriff. Das zweite, Gerechtigkeit Gottes ist eine Eigenschaft Gottes, die mit vielen anderen von seinen Eigenschaften zusammenhängt. Wir werden sie also auch heute nicht losgelöst von allem anderen betrachten. Und das dritte habe ich genannt, das große Thema der Bibel, die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Mensch und Gott durch die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Und ich habe jetzt hier so zu Beginn gleich eine gute und eine schlechte Nachricht und ich fange mal mit der schlechten an. Das ist eine Predigt mit Hausaufgabe. Also ich hoffe, ihr habt jetzt euer Heft, euer Hausaufgabenheft und den Stift dabei und schreibt jetzt einfach mal mit. Also die Hausaufgabe ist, erarbeitet euch anhand der Bibel die Aussagen meines dritten Punktes genauer. Wollt ihr auch noch die gute Nachricht hören? Eine Lebensaufgabe durchaus. Ja, die Hausaufgabe ist freiwillig, das ist die gute Nachricht. Also, mein erster Punkt, Gerechtigkeit, ein Beziehungsbegriff. Gott ist gerecht, das heißt ja unter anderem, er ist geradlinig. Er muss sich nicht mit Notlügen behelfen und muss nicht mal fünfe gerade sein lassen, sondern er kann es einfach so sagen, wie es ist. Er ist gerecht. Genau, er kann es sagen. Ja? Wenn er A sagt, meint er A und nicht B. Wir Menschen stecken manchmal in Schwierigkeiten, ja, und dann fangen wir mit so Touren an und sagen A und meinen B. Gott wird es mit Sicherheit nicht tun. Und als drittes unter diesem Punkt, was das bedeutet, dass Gott gerecht ist, er macht alles richtig. Und was er spricht, das geschieht und das ist in Ordnung. Gott sagt davon, es ist sehr gut. Und das finden wir ja auch schon in der Schöpfung. In dem, was entsteht, ist eine gute Ordnung. In dem, was entsteht, ist eine Sinngebung. Und es heißt immer wieder, Gott schaut sich das an, was er geschaffen hat, und sagt darüber, es ist sehr gut. Und wir wissen genau, dann kommt dieser Tag, an dem Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschafft. Und wenn wir das auf uns wirken lassen, es heißt ja in 1. Mose 1, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und das bedeutet, in dieser Ebenbildlichkeit, die Gott geschaffen hat, ist auch seine Gerechtigkeit drin. Gott hat seine eigene Gerechtigkeit dem Menschen nicht vorenthalten. Sie war dem Menschen von Anfang an gegeben. Und damit hatte der Mensch direkt nach der Schöpfung auch die Fähigkeit, in dieser Gerechtigkeit zu leben und auch gemäß der ihm verliehenen Gerechtigkeit zu leben. Nun können wir uns so vorstellen, wie der Mensch all das sieht, was für ihn ja neu ist. Er ist geschaffen und findet alles vor, was Gott gemacht hat und sieht die Pflanzen, die Tiere, das Wasser und all die anderen Dinge. Und dann können wir uns vorstellen, dass der Mensch durchaus einige Fragen hat, die er Gott stellen möchte. Und wir können sicher sein, dass Gott regelmäßig in den Garten kam, weil er liebte doch diese Menschen, diese Ebenbilder, die er geschaffen hatte. Und er suchte eine Beziehung zu diesen Ebenbildern. Er hatte mit ihnen Gemeinschaft, sie verbrachten Zeit miteinander, sie redeten miteinander. Und der Mensch lernt, da er von Gott alle Hinweise bekommt, die er braucht, um in seiner Bestimmung gerecht handeln zu können, richtig handeln zu können. Und stell dir einfach auch diese Freude Gottes darüber vor, wenn er so dann an all das dachte und auch an die Menschen oder wenn er in den Garten dann zu ihnen kam. Vielleicht waren seine Gefühle und Gedanken so, jemand nach meinem Ebenbild, genauso gerecht wie ich, genauso liebevoll wie ich. Hier bin ich gerne, hier sehe ich das Spiegelbild von mir, das Spiegelbild meines eigenen Wesens. Hier fühle ich mich wohl. Nun gehören in eine Beziehung durchaus aus Regeln. Und wir lesen in 1. Mose 2 eine dieser Regeln, wo es heißt, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst von allen Bäumen im Garten essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Hier sehen wir den Anteil der Regel in Gottes Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit Gottes ist ein Beziehungsbegriff und ein Regelbegriff, aber mehr ein Beziehungsbegriff. Die anderen Regeln, die finden wir dann zum Beispiel in den 10 Geboten, wo ja zum Ausdruck kommt, das sind Dinge, die sollst du nicht tun, da diese Handlungen ungerecht sind. Das Gegenteil zu dem zu tun, was wir nicht tun sollen, das ist die Zielsetzung des Handelns in Gerechtigkeit. Aber wir leben nicht, weil Gott jemand braucht, den er streng überwacht, ob er nun bestimmte Regeln einhält, sondern weil Gott eine Beziehung mit uns haben will. Gradlinig, klar ausgerichtet, gerecht, so wie er ist. Ja, wir können noch viel mehr zeigen, dass Gerechtigkeit vom alttestamentlichen Verständnis her viel mehr ein Beziehungsbegriff als ein Regelbegriff ist. Gabi sagte mir irgendwann vor oder nach der Predigt einmal, ich habe die schon mal gehalten in Niederramstadt, Also wenn ich darüber gesprochen hätte, hätte ich das Ganze daran gezeigt, an dem Weg, den Gott mit seinem Volk gegangen ist. Ja? Könnten wir also jetzt weiter studieren. Wie zeigt sich das an diesem Leben, wie das Volk mit Gott lebt und Gott mit dem Volk? Und die Stelle, die du gelesen hast, Caroline, hat ja einiges davon auch gesagt, auch von den Dingen, die einfach nicht funktioniert haben. Ja? So zu leben, dass es Gott gefällt, muss ein Herzensanliegen sein. Es muss eine Beziehungsfrage sein. Denn wenn es das nicht ist, dann ist das Ganze lediglich eine Tortur. Der geschaffene Mensch hat die Fähigkeit, in dieser Gerechtigkeit, die ihm von Gott verliehen ist, zu leben. Er hat auch die Freiheit, selbst zu entscheiden, da Gott keine Marionetten gemacht hat, die er steuert, sondern Wesen, die ihm ebenbildlich sind. Nun kennen wir den Bericht vom Sündenfall, als der Mensch sich davon beeinflussen lässt, dass Satan, die Schlange, Gott und die von ihm gegebene Richtlinie in Frage stellt. Und das ist etwas, was die Gradlinigkeit und die Gerechtigkeit Gottes in Frage stellt. Die Gerechtigkeit Gottes wird mit dieser Frage in Zweifel gezogen. Und der Mensch trifft seine Entscheidung für den Zweifel, und das führt zu einer Beziehungsstörung, zur Unterbrechung der Beziehung, die da war. Und der Mensch, der seine Gerechtigkeit verloren hat, kann nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen und in seiner Gerechtigkeit bleiben. Und Gott muss die angekündigte Konsequenz ziehen, und Adam und Eva werden aus dem Paradies vertrieben. Nun, wenn wir weiter in der Bibel lesen, dann sehen wir, wie Gott in seiner Gerechtigkeit handelt. Lasst mich einfach nur ein paar Beispiele aufzählen. Ja, er muss Adam und Eva aus dem Paradies vertreiben. Etwas anderes wäre gar nicht gegangen, weil er gerecht ist. Wir kommen weiter zu dem Bericht, dass Gott durch die Sintflut das Leben vieler Menschen beendet, die sehr gottlos und ungerecht gelebt haben. Aber er rettet Noah, der nach Gott fragt, und dessen Familie und die Tiere. Später lesen wir davon, dass er die Sprache verwirrt, als der Mensch in seiner Überheblichkeit, wie Gott sein zu wollen, diesen riesigen Turm baut. Und so könnten wir weitergehen, nicht nur durch Mose. Wenn wir, wie gesagt, durch Mose weitergehen, kommen wir an den Punkt 5. Mose 32, wo Mose kurz vor seinem Lebensende mit dem Volk Israel vor der Grenze des Landes steht. Und bevor Mose stirbt, singt er dieses Lied, was du vorhin gelesen hast. Und wir haben es schon gehört, diesen Vers, ich lese nochmal 3 und 4, ich will den Namen des Herrn preisen, sagt Mose. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Und damit sind wir bei dem zweiten Punkt heute. Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft Gottes, die mit sehr vielen anderen Eigenschaften zusammenhängt. Und hier verbindet Mose die Eigenschaft der Gerechtigkeit und die Eigenschaft der Wahrhaftigkeit Gottes. Wenn Gott untreu oder unwahrhaftig wäre, wäre er nicht gerecht. Oder man kann es vielleicht auch umgekehrt so ausdrücken: Wenn Gott ungerecht wäre, wäre Böses an ihm. Gottes Gerechtigkeit, seine Treue, seine Wahrhaftigkeit, die Tatsache, dass man nichts Böses, wirklich nichts Böses an Gott finden kann, das alles hängt unzertrennlich zusammen. Mike Chance sagt in seinem Buch Kein anderes Evangelium, dass Gnade und Gerechtigkeit zwei von vielen Attributen, also Kennzeichen und Eigenschaften der Liebe Gottes sind. Übrigens auch Gottes Zorn hängt mit seiner Gerechtigkeit zusammen. Gottes Zorn über das Böse hat nämlich nicht seine Wurzel in einer schlechten Laune Gottes, sondern wirklich in seiner Gerechtigkeit. Er kann über das Böse nicht schweigen. So finden wir beim Bibelstudium die Aussagen über Gottes Zorn und sein Handeln, das daraus folgt, ebenso wie die Aussagen über seine Gnade. Das alles ist in Gottes Wesen drin. Und wenn wir uns nochmal vor Augen führen, warum war Jesus zum ersten Mal auf diese Welt gekommen oder wozu? War es nicht, um uns die Gnade Gottes zu bringen, die Erlösung zu schaffen, die wir brauchen? Das war doch der erste Schritt, den Gott gegangen ist. Warum oder wozu wird Jesus zum zweiten Mal wiederkommen? Da wird das Gericht sein. Es gehört beides zu Gott. Und Gott ist klar genug und liebevoll genug, dass er zuerst die Gnade schickt. Ja? Wir kommen später noch an eine Bibelstelle dazu. Ja, wo kommen wir drauf? Wir finden in der Bibel wirklich diese Eigenschaften Gottes. Und sie sind kein Widerspruch. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Sonst bleiben wir manchmal wirklich an einer falschen Ecke hängen. Wir können es so erleben, wie ich es manchmal in meiner Kindheit erlebt habe, dass es Menschen gab, die hatten so einen überlangen Zeigefinger und die drohten mit Gott und sagten, wie er aufpasst und was er strafen wird und so weiter. Und das ist sicher auch nicht verkehrt, denn Gott spricht über Strafe. Und er muss es tun. Wenn er das nicht sagen würde, was da folgt, dann wäre er ungerecht zu uns. Ja, stell dir vor, du wüsstest das nicht. Dann kommst du zu Gott und dann sagt er so, Ende Gelände, so war das jetzt. Ja? Und du sagst, wie hätte ich das wissen können? Gott gibt uns diese Dinge ganz klar durch sein Wort an die Hand, dass wir diese eine Seite sehen, worüber sein Zorn entbrennt. Und genauso wichtig ist ihm, dass wir verstehen diese Gnade Gottes. Ja? Und wenn wir an der Stelle einseitig werden, dann wird das so eine billige Gnade. Ja? Du kannst tun und lassen, was du willst. Gott ist ja gnädig und er vergibt dir und er hat dich ja schon angenommen und macht ja alles nichts. Ja? In Gottes Gerechtigkeit finden wir beides. Ja, wir finden Gottes richtendes Handeln immer wieder aufgrund des Bösen. In der Sintflut, in der Sprachverwirrung, bei Sodom und Gomorra. Und so sehr Gott in seiner Gerechtigkeit aller Ungerechtigkeit ein Ende setzen wird, so sehr sucht er danach, uns durch seine Gerechtigkeit wieder zurecht zu bringen. Er will uns seine Gerechtigkeit wieder verleihen und uns auf den rechten Weg bringen. Und das ist von Anfang an so. Nicht erst seit Jesus damals auf diese Erde gekommen ist. Ich gebe euch dafür zwei Beispiele aus dem Alten Testament. 1. Mose 15,6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er, der Herr, ihm, dem Abraham, zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15. Lasst uns einen kleinen Sprung machen. Ezekiel 18,23. Gott sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Die Gnade Gottes ist keine neue Botschaft des Neuen Testamentes, sondern eine Botschaft aus dem Wesen Gottes, genau wie seine Gerechtigkeit. Und jetzt kommt die Bibelstelle, die ich eben gesucht hatte. Psalm 89, 15. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue gehen vor dir einher. Ja? Ist doch wunderbar, ja? Wenn wir vor den Thron kommen werden, sind wir vor dem, wo Gerechtigkeit und Gericht das Fundament sind. Und damit uns da nichts Schlimmes passiert, geht Gnade und Treue Gottes vor ihm einher. Und damit sind wir beim dritten Punkt von heute. Das große Thema der Bibel. Die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Mensch und Gott durch Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Und wenn wir ein bisschen schon mit der Bibel gearbeitet haben, wenn Gott unsere Herzen erreicht hat und sehr viele von euch haben mit Sicherheit schon eine sehr bewusste Entscheidung dafür getroffen, dass Jesus Herr eures Lebens ist, dann kennen wir genau diese Aussagen aus Psalm 14 oder Römer 3, wo es heißt, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Gilt für uns alle hier, mich eingeschlossen. Kein Privileg, nur weil ich euch heute mal die Predigt halte. Ja? Das ist eine ganz klare, nüchterne Aussage, die Gott über uns macht, einfach über den Zustand, der da ist, wenn er nicht kommt und uns rettet und wir uns retten lassen. Und wir entdecken früher oder später, dass wir überhaupt keine Chance haben, aus dem, was wir tun, gerecht zu werden. Gerechtigkeit ist und bleibt ein unverdientes Gnadengeschenk. Ja, das Alte Testament macht unmissverständlich klar, dass die Todesstrafe, die auf Sünde folgt, durch einen getragen werden muss, der unschuldig leidet. Die Gerechtigkeit dessen, der dies erlitt, muss dann auf den Menschen angewendet werden. Einzig und allein so kann Gott den Schuldigen als unschuldig erklären und den Ungerechten wieder als gerecht erklären. Und Jesaja 53 spricht von diesem Knecht Gottes, nämlich Jesus, der diese Gerechtigkeit erfüllt. Durch Jesus werden wir nicht nur von unserer Schuld befreit, sondern wir empfangen auch seine Gerechtigkeit. Ich lese euch aus Jesaja 53 jetzt nur den Vers 11. Weil seine Seele, also Jesu Seele, sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, Jesus, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Es ist wichtig, dass wir nicht nur bei diesem Punkt bleiben, dass Gott gnädig ist, dass Jesus dieses Werk getan hat, durch das wir Sündenvergebung empfangen, sondern dass wir alles begreifen und verinnerlichen, was sich daraus ergibt. Zum Beispiel, dass Gott uns, die wir ihn angenommen haben, ihn wieder zum Herrn über unser Leben gemacht haben, seine Gerechtigkeit zurückverliehen hat. Könnt ihr diesen Gedanken schon bejahen? Das ist keine Zukunftsmusik. Und jetzt kommt vielleicht dieses eine Gefühl auf, was diese Aussage eigentlich gar nicht so richtig zulassen will in unseren Gedanken und Gefühlen. Ihr kennt das, ne? Nämlich immer dann, wenn ihr merkt, was alles noch daneben geht. Ist das nicht dann da, dieses Gefühl, das euch vermittelt, oh, so gerecht bin ich nun auch wieder nicht, oder? Aber Jesus hat uns gerecht gemacht in dem Moment, wo wir ihn gebeten haben, in unser Leben einzuziehen. Und lasst uns noch dieses eine draufsetzen. So wie es Kolosser sagt, wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und das sind nicht sprachliche Ausdrucksfehler von Paulus oder Übersetzungsfehler der Bibelübersetzer, sondern ich bin überzeugt, dass Paulus sehr bewusst gesagt hat, wir sind das. Nicht wir werden einmal, sondern wir sind. Denn dieses Reich ist ja heute hier. Ja? Jesus sagte, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wir sind versetzt in dieses Reich des geliebten Sohnes. Er, der Vater, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Kolosser 1,13. In das Reich, was nicht eines schönen Tages endlich mal kommen wird, wenn dieses Schlimme alles vorbei ist, sondern was jetzt schon da ist, was aber einmal noch sichtbar werden muss für uns. Und das bedeutet, jeder, dessen Herr Jesus ist, hat einen neuen Stand. Durch Jesus hast du einen neuen Stand. Zuallererst bist du ein Kind Gottes. Das zweite, du hast ewiges Leben. Das dritte, du bist gerecht vor Gott. Und wisst ihr, das ist ein so wichtiger Punkt. Gott möchte, dass jeder von uns, der durch Jesus erlöst ist und errettet ist, diese Gewissheit im Glauben hat. Du sollst gewiss sein, dass das dein Stand ist, nicht mehr und nicht weniger. Das war ein Punkt, der in meinem Leben lange Zeit umstritten war. Ich habe diese Botschaft Gottes gehört mit 10 Jahren und beantwortet und habe diese Entscheidung dafür getroffen. Und dann schaute ich, wie ich das nun also anwende, Christ zu sein. Und ich kam immer wieder an diese Punkte, wo ich merkte, ich habe keine Lust, Bibel zu lesen. Ich tue diese und jene Dinge falsch. Gott gerät aus meinem Blickfeld. Und das alles, obwohl ich in den Kindergottesdienst war, ich war in der Jungscha, ich habe gläubige Eltern. Also ich hatte alles, was du brauchst. Ja? Und das fühlte sich jedes Mal so an, wie rein in die Kartoffeln und wieder raus. Nochmal rein in die Kartoffeln und wieder raus. Ja, ich bin Gottes Kind. Und ein paar Wochen später, bin ich wirklich Gottes Kind? Und Gott lenkte meinen Blick irgendwann auf diese Stelle, wo Jesus sagt, die mir der Vater gegeben hat, die kann mir keiner mehr aus meiner Hand reißen. Und für diesen Tag und wirklich dieses mich lenken auf diese Stelle und dass ich das von Gott so zugesprochen bekam, das war der Punkt, wo dieses Gefühl, bist du nun errettet, bist du Gottes Kind oder nicht, weg war. Ja? Natürlich geht in meinem Leben nicht alles gut. Aber Gott hat mir gezeigt, du hast diesen neuen Stand. Und wisst ihr, wenn das in eurem Leben immer wieder noch vorkommt, dann ist es heute der Tag, wo ich dir sagen darf im Namen Jesu und im Namen Gottes, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, dann bist du Gottes Kind. Du bist gerecht. Du hast ewiges Leben. Du bist versetzt in das Reich dieses lieben Sohnes. Das ist das, was Gott dir heute klipp und klar auch sagen möchte. Dass es dein Ohr hört, dein Verstand behält und dein Herz erfasst. Auch das ist eine Beziehungssache. Es geht um Glaubensgewissheit, nicht um Selbstüberheblichkeit. Dieser neue Stand hat ein paar Folgen. Denn, wie 1. Thessalonicher 4 das dann sagt, arbeite ich ab sofort vorsätzlich an meiner Heiligung mit. Ein Werk, was Gott in mir tut, aber wo er meine Mitarbeit braucht. Unbedingt, ja? Keiner hier ist eine Marionette Gottes. Ja? Aber Gott lockt und sagt, komm, willst du das nicht mal ganz anders machen? Willst du dir nicht mal zeigen lassen, wie das gut wäre? Lass mal deine Gedanken ganz los. Streck dich aus nach mir. Ja, dieses Ausstrecken. Vorher kann ich alles Mögliche festhalten in meinen Händen oder einklammern an mich. Aber wenn ich mich ausstrecken muss, ja, das fällt alles runter und meine Hände werden leer, ja. Und ich strecke mich aus und sage, Herr, was du hast, das brauche ich. Ja, und ich weiß, dass das gut ist, was du mir geben wirst. Ich arbeite vorsätzlich an meiner Heiligung mit und dadurch werde ich nach Epheser 6 zu einem Überwinder. Oh, wir haben mit etwas zu tun, wo es zu kämpfen gilt. Ja, deshalb keine billige Gnade. Gott bringt dich nicht irgendwo auf so eine geistliche Couch, wo du dann in Ruhe warten kannst, bis mal die Herrlichkeit sichtbar wird. Du bist, wie ich auch, in einem Kampf, ganz gewiss. Ja, könnte man jetzt manches erzählen, worum wir und womit wir kämpfen müssen. Für den König, für den Herrn ist ein Kampflied. Manche erschrecken, wenn es um das Schwert geht. Kennst du dein Schwert? Jawohl, das Wort Gottes. Ja? Wenn ich es nicht so tue, wie ich es von Gott empfange, kann die Bibel zum Schwert werden, womit ich Leuten wehtue. Deshalb ist es so wichtig, dass ich genau hinhöre, was Gott mir sagt. Weil die Menschen, mit denen ich zu tun habe, brauchen auf der einen Seite diese Klarheit Gottes. Ja? Wir dürfen nicht um den heißen Brei rumreden. Und trotzdem brauchen wir immer wieder von Gott auch diese Leitung, Klarheit rüberzubringen in der Liebe Gottes. Wir sind bei der Beziehungsfrage, oder? Ja? Halleluja. Gott ist der, der uns stark machen kann da drin. In Epheser 6, Vers 14 lesen wir, so steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Das ist doch ein wichtiger Gedanke, ja? Wir kriegen diese Gerechtigkeit Gottes nicht zur Selbstgerechtigkeit, sondern als einen Schutz gegen viele Angriffe, die wir noch erfahren in unserem Leben. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, denn ich repräsentiere meinen Herrn und bin ein Botschafter an Christi Stadt, so wie Paulus das sagt. Ich bin in dem Reich des lieben Sohnes und dieses Reich ist nicht unumstritten. Da gibt es viele Kämpfe gegen. Ihr habt eine Hausaufgabe, weiterzuarbeiten damit, wenn ihr das tun wollt. Ich möchte an dieser Stelle einfach noch mit einem Vers schließen, wo es auch um Gerechtigkeit geht, nämlich aus Offenbarung 19, Vers 8. Da heißt es, und es wurde ihr, das ist die Braut, um die es geht, und wir wissen, die Braut, das ist die große Gemeinde Jesu weltweit aus allen Zeiten, es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Amen.